und herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coaching-Markt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Großartig, nachdem wir uns bei unserem Warm-up gerade herrlich entspannt haben und beinahe nicht in der richtigen Stimmung gewesen wären, um ein öffentliches Gespräch zu führen, haben wir uns, glaube ich, jetzt wieder fokussiert. Herzlich willkommen, liebe Lina. Schön, dass du Gast in unserem Mindvolution Podcast bist.
Hallo, vielen Dank, liebe Sandra. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns jetzt ein bisschen wieder gesammelt haben.
Ja, und es ist auch ganz gut, dass wir diesen Podcast ohne Video vielleicht veröffentlichen, sondern eher nur mit Ton. Aber es war auf jeden Fall auch für mich sehr erfrischend, gerade mit dir das kleine Warm-up zu erleben. Danke dafür.
Ja, danke auch dir. Es war auf jeden Fall, unerwartet.
Vielleicht sollten wir es kurz aufklären, also an diejenigen unter euch, die noch nie Gast in diesem Podcast waren oder in keinem anderen. Ich persönlich singe sehr gerne und habe letztes Jahr eine Sprecherweiterbildung gemacht und kann es nicht lassen, kleine Warm-up-Einheiten für unsere Stimme einzubauen, damit wir gut sortiert und leicht aufgewärmt in diesen Podcast starten. Und der Effekt ist eigentlich immer, dass ein bisschen Adrenalin dann plötzlich da ist. Bei uns beiden war es aber eher eben so, dass wir, glaube ich, neuronal runtergefahren sind.
Ja,
so
total.
Ist mein
ja.
Somit, also wenn ihr euch mal entspannen wollt, dann schreibt mir eine Nachricht und wir nehmen einen Podcast zusammen auf. Sehr schön. Lina, schön, dass du da bist. Vor allem ist heute Fuerteventura hier zu Gast. Ich denke, dazu wirst du noch mehr erzählen, mehr verraten. Vielleicht für den Hintergrund. Lina war eine Zeit lang mal im Redaktionsteam des Systemischen Netzwerks und wir hatten etwas öfter miteinander zu tun. Heute soll es aber nicht um das Netzwerk gehen, heute darf es um Lina gehen und ich bin sehr gespannt, was ich Neues über dich erfahren werde hier im Podcast und was du mit unserer systemischen Community teilen wirst. Vielleicht zu Beginn, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wer bist du, was antwortest du?
Zum Glück habe ich ja schon mal in andere Folgen reingehört. Und habe jedes Mal bei der Frage so gedacht, die kann ich nicht beantworten.
Oh doch.
genau, wer bist du? Um nicht philosophisch zu werden, ne? Wer bin ich?
Theoretisch dürftest du auch philosophisch werden, also nimm dir den Raum und den Rahmen, den du gerne hättest, bitte.
Ich glaube, mit der Gefahr, dass das so ausschweifend jetzt werden würde, versuche ich mich mal an dem, was wir sonst so teilen, wenn wir diese Frage gestellt bekommen.
Ja, bitte gerne.
Und ich fange an, ich bin leidenschaftliche Surferin. Also das ist irgendwie ganz, ganz, ganz präsent in meinem Leben und das ist ja auch der Grund, warum ich bin, wo ich bin. Deswegen, ich surfe, also Wellenreiten ist so meine große Leidenschaft. Ich bin systemische Coachin. Habe viele, viele Jahre im internationalen personalen Change Management gearbeitet und wirklich über viele, viele Jahre schon Menschen in beruflichen Veränderungsphasen begleitet. Und immer wieder, wenn ich drauf zurückkomme, denke ich mir so, da war ein roter Faden, den ich lange nicht erkannt habe. Und ich glaube, das macht mich auch ganz stark aus, dieses Menschen begleiten in Umbruchsphasen. Und ich habe ja auch einige selbst erlebt, deswegen, wie wir alle, aber genau, kann mich da ganz gut hineinversetzen in die Menschen, mit denen ich heute zusammenarbeite. Ansonsten, was kann ich noch erzählen zu, wer ich bin? Bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, ich bin eine digitale Siedlerin. Es gibt ja mittlerweile so diesen Begriff, die digitale Nomaden, und das bin ich definitiv nicht. Habe ich nicht so viel Lust drauf, also wie andere Menschen, so ständig von einem Ort zum nächsten zu auf der Welt zu jetten und dort irgendwie vor Ort zu arbeiten und zu leben. Ich mag lieber an einem Ort sein, vorwiegend, und das ist halt Fuerteventura, um halt eingebunden zu sein in der Gemeinschaft. Denn ich finde, ja, das geht beim digitalen Nomadensein so verloren, dass man ja so Verbindungen schafft, langfristige Verbindungen. Und das ist mir schon sehr, sehr, sehr wichtig, wie eingebettet zu sein in einem sozialen System.
Schön. Ich habe bei dem ersten Kommentar von dir gerade darüber nachgedacht, dass ich vor kurzem mit einer Coachie oder Mentee darüber gesprochen hatte, was sie denn wäre, wenn sie sich nicht mit ihrem beruflichen Profil vorstellen würde. Und deswegen freue ich mich gerade so über deinen ersten Kommentar. Du hast gesagt, du bist leidenschaftliche Surferin. Und ich glaube, das wird meine Hausaufgabe jetzt schon für heute sein, dass ich darüber nachdenken werde, was ich eigentlich in Zukunft auf diese Frage antworte mit wer bist du? Somit vielen Dank dafür. Also für mich war der Podcast jetzt schon wertvoll. Danke. Und ich glaube, wenn man länger drüber nachdenkt, könnte man wahrscheinlich noch viel mehr zu der eigenen Person sagen. Danke für den Einstieg. Und ich erinnere mich auch, dass du mal einen Blogartikel über das Thema Veränderung auch mit deiner Surferfahrung bei uns veröffentlicht hast. Ich glaube, den suche ich nochmal raus und verlinke den auch in den Shownotes. Weil das ich glaube, da kommt ganz viel drin vor, was dich auch beruflich ausmacht und vielleicht aber auch ein Teil von deiner persönlichen Biografie. Das ist meine Erinnerung daran, oder? So war das, glaube ich. Schon ein bisschen länger her, dass der veröffentlicht wurde, aber natürlich haben wir den noch in unserem Blogarchiv und den suche ich gerne nochmal als Inspiration für andere heraus. Wenn du jetzt vielleicht für dich nochmal reflektierst und das mit uns teilen magst, den Vorhang quasi öffnest, hinter deine Kulissen blicken lässt, was meinst du, wie bist du zu dem gekommen, was dich heute beruflich ausmacht? Was war denn eigentlich der erste Schritt in diese Richtung jetzt der systemischen Coaching, vielleicht auch derjenigen, die mit dem Motto Work Less, Play More herausgeht und leidenschaftlich gerne spielt?
Ja. Yeah. Nicht alles, aber ja, ich habe ja zum Glück schon mal genau diese Frage ja auch gehört in den anderen Folgen und habe ich auch gefragt, mich gefragt, ne, was hat mich eigentlich dazu geführt? Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr richtig, was mich zur Systemik geführt hat. Ich weiß nur, dass, ja, jetzt schaffst du überrascht, ne? Ich auch.
Ja,
ich war auch
überrascht. Wie kann das sein?
ich weiß noch, dass ich irgendwann, das war noch relativ früh in meinem Berufsleben, schon mal darüber nachgedacht habe, dass ich Coaching total spannend finde, also eine Weiterbildung in der Richtung zu machen. Und habe damals geschaut und irgendwie gedacht, nee, also diese Voraussetzungen, die bringe ich alle mit, das kann ich gar nicht machen. Und habe ja dann irgendwann mich weitergebildet als Change Manager, dann in unterschiedlichen Kontexten Projekte durchgeführt und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass so der Beruf nicht mehr zu mir oder der Job nicht mehr zu mir passte, habe ich mich wieder auf die Suche begeben und irgendwie kam bei einem Workshop heraus, Coaching würde so gut zu mir passen. Okay. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, hab mich mit verschiedenen Fortbildungen, Weiterbildungen beschäftigt und dann festgestellt, Moment mal, also erstmal habe ich festgestellt, Moment mal, wie cool, ich erfülle die Voraussetzungen ja doch. Interessant. Mhm. Und das Zweite war, ich habe mir verschiedene Institute angeschaut und ich bin mir nicht sicher, ob von Anfang an tatsächlich die Systemik dabei war. Aber was ich ganz klar weiß, ich habe mich ja dann für die systemische Coaching-Ausbildung entschieden, weil mich die Haltung angesprochen hat. Und für mich ist die Haltung alles, was daraus macht, die Methoden am Ende, auch wenn bei mir stark eine Methode so im Vordergrund steht, sind gar nicht so relevant, weil wenn, also die Haltung dahinter ist ja das Entscheidende. Genau, und ja, ich habe irgendwie dann per Zufall vielleicht bin ich zur Systemik in dem Moment gestoßen und habe mich direkt angesprochen gefühlt. Mhm. Und es war auch die richtige Entscheidung, weil für mich die Haltung auch ganz stark übereinstimmt mit dem, was ich im Yoga erlebt habe und erlebe. Ich habe auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, auch wenn ich nicht anleite. Aber die Haltung, die ich dort erfahre in dem Kontext, ist eine ganz ähnliche, eine aus dem Herzen heraus neugierige, offene, wertschätzende Haltung, mit diesem Blick auf die Welt zu gehen. Das hat mich sehr berührt, angesprochen und habe ich auch das Gefühl, das durchströmt mich immer noch.
Ich finde, das passt ja auch ganz gut auch zu diesen Achtsamkeitsgedanken, also wie wir auf Menschen blicken können, dann halt gepaart mit dem humanistischen Weltbild. Und wenn ich so recht überlege, auch mit den Wirksamkeitsstudien im Bereich Beratung, Coaching und auch Therapie, weil da häufig immer an erster Stelle die Bindung zu der Begleitperson genannt wird. Und Bindung entsteht ja schon auch über unser Wertesystem, also natürlich auch über Sprache und Kommunikation, aber auch die findet ja aufgrund unseres Wertesystems statt. Und das, was ich immer am meisten erinnere, was Menschen nach einem systemisch geprägten Gespräch äußern. Ich fühlte mich hier so angenommen, ich durfte alles sagen und das war mal ein ganz neuer Blick und das habe ich noch gar nicht so gesehen, dass es da einen Kontext gab und da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die eher dann auf unsere Haltung abzielen und gar nicht unbedingt das Methodenfeuerwerk. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen weniger ist mehr vom Motto, als jetzt Menschen zu berauschen mit irgendwelchen Spielzeug in Anführungszeichen.
Auch wenn ich es gerne tue.
Genau, dazu sogar gerne gleich mehr. Wir wollen ja auch ein bisschen mehr über die Art und Weise, wie man systemisches Coaching, Beratung oder auch Therapie lebt, erfahren. Wie würdest du das heute beschreiben? Also was verbindest du mit deiner Arbeit oder wie lebst du deine Profession? Und vielleicht auch, was unterscheidet dich von anderen?
Was verbinde ich mit vielleicht mit systemischem Coaching? Vielleicht die erste gute Frage. Es ist einfach, also grundsätzlich erst einmal, der ein Raum geschaffen wird für jemanden, für eine Person, die die Möglichkeit hat, durch diesen Raum sich ganz stark mit sich selbst zu verbinden. Da ist jemand, da ist ein wertschätzendes Gegenüber, das Fragen stellt, neugierige, wertfreie Fragen und dadurch einen Raum eröffnet, in dem man sich selbst, also seine Gedanken explorieren kann, seine Gefühle wahrnehmen kann, sich sortieren kann, neue Perspektiven gewinnen kann. Und ich glaube, also ich finde, das ist ein riesengroßes Geschenk und wir vergessen manchmal, also gerade auch wir vielleicht, die diese Profession selbst ausleben, was für ein großes Geschenk das eigentlich ist, weil früher war das ganz normal, dass die Leute da waren und ein offenes Ohr hatten, einfach zugehört haben und heutzutage passiert das immer weniger und wie schön ist das doch, wenn einem eine Stunde, 90 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit zukommt. Also schon allein das, abgesehen von den Fragen, die wir dann stellen, dem Perspektivwechsel, den wir dadurch anregen, ist das schon, wie gesagt, ein großartiges Geschenk.
Und wenn du überlegst, also das ist so ein bisschen auch eine selbstreflektierende Frage und eine, die vielleicht dazu führen könnte, dass man kurz Sorge hat, sich zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen und hervorzuheben. Dennoch mag ich sie so gerne. Was zeichnet dich und im Prinzip deine Arbeitsweise aus? Also was unterscheidet dich von anderen?
Also tatsächlich der spielerische Ansatz. Ich arbeite viel mit den Legosteinen. Natürlich nicht nur, aber doch kommen die häufig zum Einsatz. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass das eine Leichtigkeit reinbringt. In so vielen verschiedenen Aspekten. Also wenn es dann darum geht, jemand steht vor einer Entscheidung und wälzt schon seit Wochen, Monaten die verschiedenen Optionen und auf einmal lass ich die einfach bauen und die Person hat dann auf einmal diese Option in der Hand, greifbar, sichtbar. Die Dinge, die man so verschwommen im Hinterkopf hatte, werden auf einmal so sichtbar und leichter besprechbar. Oder eben auch schwierige Themen einfach in Legostein bauen lassen. Dann nehmen wir ja auch wieder eine Distanz ein zu dem Thema, zu dem Problem, die Herausforderungen, die wir gerade haben. Und das bringt Freude rein, ja, Leichtigkeit, das Spielerische, die Ernsthaftigkeit nehmen wir raus. Und das ist das Besondere an den Coachings mit mir, aber eben auch in den Workshops.
Und war zuerst dein Motto da, Work Less, Play More, oder waren zuerst die Legosteine da?
Ich glaube, das Motto war zuerst da.
Und wie sind die Legosteine dann zu dir gekommen?
Durch die Praxiskommunikation, glaube ich. Also, naja, also die Legosteine, ich kannte die Methode schon vorher. Ich habe sie selbst im Kontext im Konzern noch damals erlebt und fand das damals schon großartig, weil wir haben mit mehr als 100 Menschen zusammen eine Vision gebaut oder mehrere Visionen, wie alle HR-Abteilungen in der Zukunft zusammenarbeiten wollen und wie sie sich für die Zukunft ausrichten wollen. Fand ich damals schon großartig. Und dann ist das aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann gab es vor, ich glaube, 3 Jahren gab es die eine Ausgabe, Lasst uns spielen, von der Praxiskommunikation. Und da waren halt mehrere Artikel drin von anderen Menschen, die auch Lego Serious Play einsetzen. Und dann dachte ich so, das klingt richtig, richtig gut. Und habe dann die Weiterbildung gemacht und selbst angefangen, die Legosteine einzusetzen. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Und vor allem, und das muss ich auch nochmal sagen, das war ja sehr viel Ausprobieren, selbst ausprobieren, weil diese Weiterbildung, die es halt jetzt, oder diese Standardweiterbildung, die es gibt, die fokussieren sich vor allen Dingen auf die Teamprozesse. Und gar nicht so stark auf, wie setze ich das jetzt im Einzelcoaching ein. Und da habe ich ganz viel ausprobiert und ich muss sagen, dieses Jahr nochmal, jetzt halt im dritten Jahr nochmal ganz neue Perspektiven oder neue Ansätze gewonnen, die nochmal einen anderen Effekt im Coaching, in den Workshops mit reinbringen. Also gerade dieses wirklich, ich baue etwas, zum Beispiel Ikigai. Ne? Da gibt's ja diese 4 Fragen, die man erstmal beantwortet und ich kann die 4 Fragen mit Stein beantworten. Und dann die Frage nach dem Ikigai, was ist eigentlich die Essenz? Bauen lassen aus den bereits vorhandenen Modellen. Also aus etwas Bestehendem wird nochmal was Neues geschaffen. Und da merke ich, das bringt nochmal eine ganz andere Tiefe rein, die ich vorher so nicht erlebt habe.
Ich bremse mich gerade und frage noch nicht ganz konkret rein, weil ich gerade noch 2, 3 andere Fragen auf der Agenda habe, aber dann können wir gerne vielleicht ein bisschen konkreter werden. Ich erinnere mich aber auch jetzt gerade daran, dass du, glaube ich, sogar mal einen systemischen Clubabend auch zum Thema Lego bei uns gestaltet hast.
Stimmt.
Und genau, wir finden auch eine Methode von dir auf unserer Website. Ich würde es auch nochmal in den Shownotes verlinken, weil wir wissen, dass unsere systemische Community immer sehr sehr freudig ist, wenn sie neue Inspirationen bekommen.
Ja.
Und dann können wir darauf gerne nochmal verlinken. Mal kurz weg von diesem spielerischen Anteil hin nochmal ein bisschen zur Haltung und vielleicht auch zu deiner Profession in Summe. Auch mit vielleicht der Vergangenheit, der beruflichen Vergangenheit, aus der du kommst und den Weiterbildungen, die du gemacht hast, würdest du dich heute selbst als Systemikerin bezeichnen?
Ich glaube, manchmal ja, manchmal nein.
Wann ja und wann nein?
Ja, wenn ich darüber nachdenke, also über die Haltung nachdenke und das, wie ich arbeite, das Nein in den Momenten, wenn ich merke, dass, wie soll ich es formulieren, so ganz mein eigenes daraus mache. Wenn ich manchmal das vielleicht, dass so die innere kritische Stimme, die sagt, jetzt bewegst du dich aber zu weit vom Kern vielleicht fort. Aber wenn ich dabei bleibe, was die systemische Haltung anmacht, dann ist es ein klares Ja.
Und außerhalb deines beruflichen Wirkens, vielleicht auch als private Person, was meinst du, wie viel Systemikerin ist da in dir?
Oh, ich glaube manchmal zu viel.
Woran merkst du das?
ich habe tatsächlich gerade in den letzten Wochen intensiver darüber nachgedacht, weil das ist ja eine feine Balance zwischen, also wenn ich so oft in meiner professionellen Rolle bin und mit einem neutralen Blick auf das schaue, was da ist, im Privaten ist es ja auch schon mal gut, da rauszusteigen und eine klare Kante zu zeigen. Und da merke ich, ist bei mir eine Tendenz hinzu, stärker in meiner professionellen Rolle zu bleiben. Und das ist gerade etwas, was ich für mich reflektiere, wo ich ein bisschen mit spiele, mich ausprobiere, um doch wieder, also gerade in meiner persönlichen Rolle zu sagen, hier, so weit geht es, also Grenzen auch aufzeigen. Verständnis ja, aber trotzdem aufzeigen, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn ich etwas, wenn ich einer anderen Meinung bin. Und da merke ich, die ist ganz stark präsent in allen Rollen und gerade im persönlichen Bereich gerade ein bisschen vielleicht zu viel.
Das ist total spannend. Ich glaube, das ist so ein typischer Effekt, den ganz viele beobachten, die vielleicht auch schon länger tätig sind. Ich denke mal, Therapeuten und Therapeutinnen geht es vielleicht noch schlimmer als uns, in Anführungszeichen, vielleicht auch aufgrund der Taktung oder der etwas anders gelagerten Ausbildung. Ich habe die gerade aufgeschrieben, so als Notiz, könnte es sein, dass systemisch auch in gewisser Weise dann unemotional bedeutet?
Eine gute Frage.
Es ist nicht so, dass ich die standardmäßig stelle, die ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ich dachte, du könntest mit mir da zusammen drauf rumdenken.
Ja, also jetzt, nachdem ich jetzt ein paar Sekunden drüber nachgedacht habe, würde ich sagen, nein, weil Emotionen sind ja immer präsent. Die Frage ist, was mache ich dann mit den Emotionen?
Also lasse ich die raus? Also oder
ja, genau.
Atme ich die weg?
Ja, okay. Akzeptiere, dass sie, genau, nutze ich sie, akzeptiere gerade, dass sie da sind und schau, was mache ich mit denen. Und ich glaube, wir müssen aber auch nicht immer professionell sein. Also ich finde auch das, auch gerade in der persönlichen, im Privatleben ist es auch vollkommen okay, mal nicht professionell zu sein. Und dann auch einfach mal zu sagen, was einem gerade durch den Kopf geht oder was gerade nicht passend ist. Und ich meine, ich finde den Ansatz total stimmig und auch total hilfreich und nützlich fürs Leben. Also was ja auch Viktor Frankl gesagt, ne? Die Freiheit liegt ja in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also gehe ich total mit und mag das auch sehr, sehr gerne. Und manchmal denke ich, so ist aber auch mal okay, einfach gerade zu reagieren. In dem Moment.
Ungefiltert.
Das macht uns menschlich, ja, genau.
Ja. Ungefiltert. Ich hatte vor kurzem gerade wieder einen Austausch mit meiner Schwester dazu, die inzwischen auch eine systemische Ausbildung macht, also die Beratungsausbildung, bisschen abgefärbt. Also sie hat länger gebraucht, um, glaube ich, sich dafür zu entscheiden, damit es eine unabhängige Entscheidung ist und nicht von mir beeinflusst wurde. Und da hatte ich einen Moment, wo ich dachte, sag mal, hast du mir gerade einen Ratschlag gegeben? Und dann haben wir kurz darüber diskutiert und ein bisschen später habe ich halt einen Kommentar gebracht. Ich glaube, es ging irgendwie um Gesundheit oder so etwas, also was mich stark berührte und die Sorge der großen Schwester kam durch. Und dann kommentierte sie auch zurück, na siehst du, da kam auch ein Ratschlag, du bist also doch ein Mensch. So was in der Richtung.
Ja.
Ja, es ist schon sehr spannend. Und ich glaube, die Kunst ist vielleicht nicht permanent in dieser Metaebene oder auf dieser Metaebene zu bleiben, sondern manchmal auch einfach zu sein. Also das ist ja vielleicht auch was, was man aus dem Yoga ableiten kann.
Auf jeden Fall.
Dieses, ne, nicht permanent immer wieder, oh, ich müsste jetzt den Gesprächsprozess beeinflussen, ich müsste mich so und so verhalten. Mhm. Nein, ich darf auch einfach sein und zur Not entschuldige ich mich halt danach.
Genau. Darin liegt die Freiheit.
Juhu, genau. Wenn du, nachdem wir hier mal wieder hochsystemisch unterwegs sind, wenn du das runterbrechen solltest, was eigentlich jetzt dieses Systemische für dich ausmacht und wir jetzt aus Versehen einen kleinen Marsbewohner zu Besuch hätten, wie würdest du ihm oder vielleicht auch ihr erklären, was systemische Arbeit oder was systemisch eigentlich bedeutet?
Also diesen Marsmenschen würde ich sagen, also wenn du gerade eine Herausforderung hast, ein Problem, dann würde ich dir ganz viele Fragen stellen, damit du neue Perspektiven auf diese Herausforderung, auf dieses Problem findest. Wenn es darum geht, wie du dein weiteres Marsmenschenleben gestalten sollst, dann würde ich dir auch keine Ratschläge erteilen, sondern geh davon aus, dass du der Experte oder die Expertin für dein Leben bist und ich dir nur dabei helfe, deinen stimmigen Weg zu finden. Und vielleicht jetzt noch das als letzter Aspekt. Ich gehe ja davon aus, dass du nicht nur ein einziger Mensch, Marsmensch bist, sondern noch von anderen Menschen umgeben, Marsmenschen umgeben bist. Und wenn du etwas veränderst oder wenn sich was in den Kreisen, in denen du dich bewegst, verändert, dann hat es einen Einfluss auf dich und eben auf die anderen. Und das schauen wir uns auch mit an. Also wir beziehen sozusagen die anderen Systemmitglieder mit in die Sessions mit ein.
Ich hoffe, er kommt wirklich irgendwann vorbei. Wir hätten die Chance, ihm das zu erklären. Und ich wäre sehr gespannt, wie er darauf reagieren würde. Also somit, liebes Schicksal, bitte schick uns einen Marsmenschen.
Oh ja.
Machen wir die kollektive Session da draus mit allen, die schon mal hier zu Gast waren. Ja, aber im Allgemeinen kommen ja wahrscheinlich nicht Marsmenschen zu dir, also wie ich jetzt auch an deiner Reaktion wahrgenommen habe, sondern vermutlich andere. Also wer ist quasi, ja, wer ist dein Klient, deine Klientin oder dein Coachie, je nachdem, wie du es nennst? Und welche Fragen oder welche Themen beschäftigen diese Menschen?
Also in den Einzelsessions oder auch in den Workshops, die ich gebe, da geht es immer darum, wo will ich als nächstes beruflich eigentlich hin? Also berufliche Neuorientierung. Und dann sind es häufig auch Menschen, die, sag ich mal, mit dem Gedanken spielen, ein bisschen abseits vom ausgetretenen Trampelpfad die Route einzuschlagen. Also nicht unbedingt die Personen, die jetzt einen Job haben und sagen, sie wollen die nächste Karriereleiter erklimmen und fragen sich jetzt, wie sie da hinkommen, sondern eher darüber nachdenken, es komplett anderes zu machen. Sei es die Selbstständigkeit, sei es ein kompletter Branchenwechsel. Ja, oder es purzelt erstmal die Auszeit dabei heraus oder eine Kombination aus diesen ganzen Dingen. Also das sind die Menschen, die eher zu mir kommen, die vielleicht auch drüber nachdenken, ins Ausland zu gehen und schauen, wie sie das beruflich miteinander in Einklang bringen können. Genau. Und die Fragen, die sie beschäftigen, also ich finde es immer ganz spannend. Ich unterteile die Menschen gerne so in zwei Gruppen. Erstmal für die erste Analyse. Und das sind entweder die, die schon ganz viele Ideen haben und noch nicht wissen, welche von den Ideen sie als erstes umsetzen wollen. Oder eben die, die sagen, das, was jetzt ist, das geht nicht mehr und ich will was anderes, ich will was ganz anderes. Und dann gucken wir erstmal, dann kitzeln wir die Ideen, die eigentlich auch schon irgendwie irgendwo im Orbit herumschwimmen, erstmal raus. Das macht ganz viel Spaß.
Ja, das glaube ich oder weiß ich auch. Ja, genau, vor allem für uns, die ja gerade kein Problem haben, sondern denen nur ein Problem serviert wird. Ne? Das ist dann immer nochmal eine andere Nummer. Und sind es tendenziell so von deinen Erfahrungen her, sind es eher Männer oder Frauen, vielleicht auch andere Geschlechter, die zu dir kommen? Oder fällt dir da nichts auf, dass es da Unterschiede gibt?
Es gibt eine Tendenz zu mehr Frauen. Aber es ist gemischt. Jetzt könnte man vermuten, dass vielleicht mehr Frauen auch ein Coaching aufsuchen und dass es damit zu tun hat. Aber ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir, Sandra? Gibt es bei dir eine Tendenz?
Aktuell habe ich sogar 2 Männer, eine Frau. Also ich habe gerade nur 3 Begleitprozesse, weil ich auch viel in Unternehmen und mit Vorträgen unterwegs bin. In meinen Workshops, also in den Trainings, die ich gebe, sind es fast nur Frauen, das ist sehr interessant. Und in allgemeinen Vorträgen ist es durchmischt oder wird nicht abgefragt. Und in Teamworkshops bin ich häufig in Kontexten, wo es mehr Männer gibt als Frauen. Das ist auch wiederum interessant. Aber ich würde da auch keine Aussage zu treffen. Also, dass es ein bestimmtes Geschlecht ist, was es anfragt. Ich finde es nur immer wieder interessant, danach zu fragen, ob da irgendwie ja was zu beobachten ist.
Also was ich beobachten kann und mein Gefühl und teilweise auch ausgedrückt ist, dass gerade in den Einzelcoachings Männer sich tatsächlich auch durch das Lego angesprochen fühlen. Und ich glaube, dass es einerseits damit zu tun hat, weil sie es mit einer Kindheitserinnerung in Verbindung bringt. Und andererseits aber auch, weil es so ein bisschen haptischer, greifbarer ist, weniger, sag ich mal, erstmal reden oder muss ich jetzt reden, und dass es vielleicht ein leichterer Zugang ist.
Ja, auch spannend. Ja, auch vielleicht für andere Kollegen und Kolleginnen ganz gut zu wissen, ne? Also wie man vielleicht auch die Hemmschwelle niedriger gestaltet, sodass man dann auch angesprochen wird und Hilfe auch in Anspruch genommen wird und es auch leicht sein darf. Also auch wenn es vielleicht problembasiert stattfindet, darf ja trotzdem ein solches Gespräch auch mit einer gewissen Leichtigkeit erlebt werden. Und wie ist so der, oder wie bekannt ist das systemische Coaching, systemische Beratung, Therapie auf Fuerteventura?
Das ist eine gute Frage. Unter Deutschsprachigen ist es, also ich sag mal so, auf Fuerteventura hier sind viele Menschen, die sich mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Also sehr, also eine sehr hohe Anzahl an Menschen. Das heißt, wenn ich Deutschsprachige treffe, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die schon mal was von systemischem Coaching gehört haben. Tatsächlich im englischsprachigen Raum, also englischsprachig im Sinne von, das können jetzt alle möglichen Nationalitäten sein, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht, ob ich das so stark erwähne und wenn, ob das so bekannt ist.
Ich habe immer noch keine Studie dazu gelesen. Das steht schon ganz lange auf meiner Leseliste, also sprich mit dem, womit ich mich mal beschäftigen wollte, weil ich auch gar nichts darüber weiß, wie es eigentlich im internationalen Ausland darum so steht. Ich erinnere mich an Virginia Satir, die relativ bekannte Familientherapeutin, und die hat ja ihren Ursprung, soweit ich mich richtig erinnere, in den USA. Und daher noch mal mehr, wäre es ja auch spannend, vielleicht zu erfahren, wie es in anderen Ländern ist. Genauso weiß ich zum Beispiel auch nicht, wie die, wie es um das Stigma oder die Stigmatisierung des Themas psychische Erkrankungen im europäischen oder auch allgemein internationalen Ausland steht, wüsste ich auch nicht. Ne? Das sind ja auch so vielleicht Spezialfragen, nach man nochmal recherchieren könnte oder sollte. Finde ich interessant. Und das mit der Spiritualität auf Fuerteventura, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also ich erinnere Bali, ein bisschen kenne ich das von Lissabon und Portugal. Aber dass es sich auch bei euch in der deutschsprachigen Community so verhält, auch wieder spannend zu erfahren.
Also nicht nur deutschsprachig, also hier zumindest im Norden der Insel. Also komplett hier, der Norden ist so, ja, der Punkt. Also hier findet man alles, was es so gibt.
Cool. Vielleicht können wir ja die Bitte um Rückmeldungen an unsere zuhörenden Community weitergeben. Also solltet ihr von irgendwelchen Studien wissen oder uns vielleicht einen Impuls mitgeben können, wie es halt im Ausland um die Bekanntheit der systemischen Prozessbegleitung steht, dann wären wir sehr dankbar. Dann schickt mir gerne eine E-Mail an hallo@systemischenetzwerk.de und ich würde das entsprechend an alle weiterleiten über irgendein Social-Media-Posting oder was auch immer. Also herzlich gerne. Vielleicht sind einige bei dem, was du mit Lego Serious Play erzählt hast oder Lego mit Spielstein ein bisschen gestolpert, die vielleicht noch nie von der Methode gehört haben. Wie geht denn das eigentlich? Wäre jetzt vielleicht so eine Einsteigerfrage. Also wenn jetzt jemand dein Angebot sieht und vielleicht ein bisschen skeptisch und denkt, aha, die spielt ja nur und das soll was bringen. Also ich bin jetzt mal, gehe jetzt mal in diese Position rein. Wie würdest du darauf antworten? Also warum das wirkungsvoll ist und vielleicht fällt dir dazu auch, ich stelle wieder 43 Fragen auf einmal, und vielleicht fällt dir dazu auch eine konkrete Situation ein, um es so ein bisschen greifbar zu machen. Also welches Thema stünde im Raum? Wie fängst du dann so einen Prozess an? Wann bietet sich es an, mit Lego zu spielen? Und wie wirkt das eigentlich? Wie ist das eigentlich zu erklären?
Ja, danke für die vielen Fragen. also ja, das Spielen mit den Lego-Steinen, das beruht tatsächlich auf einer Methode. Lego Serious Play ist die genannt, also das ernsthafte Spiel mit den Steinen. Wurde auch entwickelt in den 90er Jahren und wird mittlerweile halt in vielen, das habe ich gerade vor allem Firmenkontexten eingesetzt, also um mit Teams zu arbeiten, Visionen zu entwickeln, also gemeinsame Visionen zu entwickeln, die dann irgendwie sichtbar werden, greifbar, besprechbar, aber eben auch um sag ich mal, innovative Lösungen auf Probleme zu finden. Und damals wurde das entwickelt, unter anderem auch für die Führungskräfte der Lego Group, weil die in der Krise steckte und man nach einer Methode gesucht hat. Und da hat man gedacht, naja, irgendwie Lego-Steine liegt ja nah, das könnten wir auch für uns anwenden. Und jetzt könnte man sich das auch Gruppenkontexte anschauen, aber ich gehe jetzt mal auf die Einzelkontexte und wie das wirkt und wie das so ablaufen kann. Also ich sag mal so, wie jede andere Methode auch, die wir nutzen, kann man die auch mit den Lego-Steinen verwenden. Aber ich kann jetzt einfach, wenn ich zum Beispiel ein Erstgespräch habe und anstatt erstmal die Person mit vielen Worten schildern zu lassen, was eigentlich gerade das Problem oder die Herausforderung ist, kann ich das einfach bauen lassen. Also ich könnte jetzt sagen, nimm doch mal fünf oder nehmen Sie fünf Steine in die Hand und bau doch einfach mal die Herausforderung. Eine der Wirkungen ist, das hilft, dass die Person erstmal wirklich was Handfestes in den Händen hält. Gerade die, die vielleicht auch noch nicht mit dem Coaching so vertraut sind. Die Nervosität ist dann geringer. Sie können erstmal darüber sprechen, haben das in der Hand und man kann sich das anschauen. Ich frage dann, welche Bedeutung hat der blaue Stein, welcher der rote, welche Verbindung besteht da, welche Beziehung zwischen diesem Stein. Das heißt, darüber kann man ein ganz tolles Erstgespräch tatsächlich auch führen, um besser zu verstehen, was ist eigentlich die Herausforderung. Es hilft, das Gedankenchaos zu sortieren, leichter. Also man könnte auch Flipcharts nutzen, ne? Das geht ja auch, oder was auch immer, um zu sortieren. Aber ich finde, das ist eine ganz einfache, spielerische Möglichkeit, ich könnte zum Beispiel auch sagen, ne, wenn die Person sagt, mich beschäftigen gerade ganz viele unterschiedliche Probleme und ich weiß eigentlich gar nicht, was mein Problem ist, kann man auch sagen, hier, wähl doch jetzt mal für jedes Thema einen Stein. Und setzt sie stell die auf den Tisch. Das geht schon Richtung Aufstellungsarbeit. Das kann man auch mit allen möglichen anderen Materialien machen. Genau. Und so kann man ins Gespräch kommen. Wofür ich das gerne auch gerade in meinen Settings einsetze, ist, dass ich mal den Traumjob oder den Traumarbeitgeber bauen lasse oder die Stärken, die eigenen Stärken. Die Wirkung ist da auch nochmal. Wenn ich meine Stärke gebaut habe, dann sehe ich auch, dass die meistens aus mehreren Steinen besteht. Dann kann ich fragen, was sind denn die einzelnen Steine? Welche Bedeutung haben die? Es ist auch wieder leichter, darüber zu sprechen. Zu erklären, was da eigentlich dahinter steckt, weil oft nennen wir irgendwie einen großen Begriff und es fällt uns gar nicht so leicht zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Oder für Werte, ich lasse auch gerne Werte bauen oder sowas wie Authentizität fällt immer wieder. Ich möchte gerne authentisch leben und arbeiten. Ja, was bedeutet das eigentlich? Und ich lasse es bauen. Das macht es, also aus meiner Erfahrung macht es das leichter. Es ist greifbar, geht schneller, ist kreativer und das Schöne ist vielleicht auch nochmal, in Abgrenzung zum Malen, zum Schreiben. Für viele ist da eine größere Hürde beim Malen oder Schreiben, ne? Weil dann auch wieder so die innere kritische Stimme sich meldet und sagt, ich kann das doch gar nicht. Um Gottes Willen. Und das habe ich bei den Lego-Steinen ich selbst noch gar nicht erlebt. Ich habe schon gehört, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kann doch jetzt gar nicht so gut bauen. Auch da gibt es das, aber es ist viel seltener der Fall.
Ja, spannend. Ich dachte auch gerade an, jetzt um wieder systemische Begrifflichkeiten reinzubringen, so an die Externalisierung.
Ja.
Also Dinge, die im Inneren sind, halt nach draußen zu bringen und das halt in meistens rasender Geschwindigkeit. Also es ist ja schon faszinierend, wie das dann stattfindet. Und das zu visualisieren bietet dann ja auch die Möglichkeit, erstens sich selber zu sortieren und dann aber auch gleich einen Perspektivwechsel einzunehmen, weil ich ja auf mein Inneres von draußen schaue. Und das ist ja oftmals genau der Moment, wo irgendwas Klick macht auch, ne?
Genau.
So, ja.
Also ganz schönes Beispiel. Ja.
Ich sehe nur gerade tatsächlich in meinem Augenwinkel hier rechts, sehe ich meine Schleichtiere. Und ich habe in diesem Semester viel mit meinen Studierenden herumprobiert, weil die in psychologischer Gesprächskompetenz von mir ausgebildet werden. Und dort gab es die ein oder andere Live-Beratungs- oder Live-Coaching-Sequenz. Und da habe ich auch in der einen Session die Tiere mit eingebaut. Und es ist halt zuerst so mit einem leichten Belächeln ne, gestartet. Mhm. Und dann gab es aber das Resümee, dass es halt total cool war, das halt damit zu machen, weil eben dieser spielerische Gedanke dabei ist und es nach außen gebracht werden konnte. Ja. Und da, ich finde da, das passt ganz gut so als parallele Anwendungsmöglichkeit. Ja,
ja, total. Und auch das, was du eben noch gesagt hast, es geht rasend schnell. Tatsächlich auch, ich hatte es gerade vor 2 Tagen auch wieder, geht es um die berufliche Zukunft. Die Person hat ganz viele Ideen im Kopf, was es sein könnte. Mhm. Ich habe die ganzen Ideen bauen lassen. Und wenn man auf einmal diese ganzen Ideen vor sich hat, sieht man ganz schnell, zum Beispiel habe ich in einer Option ganz viele graue, schwarze Steine verbaut. Das muss erstmal noch nichts bedeuten, aber wenn ich danach frage, hey, mir fällt auf, welche Bedeutung könnte das für dich haben, wird viel schneller etwas klar, was so noch nicht greifbar war. Und das Aussortieren klappt auch häufig dadurch viel, viel schneller.
Mhm. Ja, ganz cool. Meinst du, dass es Grenzen in der Anwendung der Methode gibt?
In Bezug auf?
Auf Mensch und Thema. Also vielleicht auch so ein bisschen so dieses, wo sagst du, nee, ich glaube, das passt nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht weitergedacht, sondern ich habe nur überlegt, ob es sowas geben könnte damit.
Also grundsätzlich erstmal, wenn es jemanden gibt, der das nicht machen möchte, da gibt es eine Grenze, warum jemanden zwingen, ne? Also das ist es, vielleicht das Naheliegendste. Darüber hinaus glaube ich nicht, dass es ein Thema erstmal gibt, was man damit nicht, mit dem man nicht arbeiten könnte. Das Einzige, was ich jetzt nochmal denke, ist, also ich setze nicht die Methode um die Methode willens ständig ein. Also bei mir gibt es auch Sessions, in denen keine Steine verwendet werden. Also auch da wieder, wenn ich merke, dass es gerade passend ist, dann sage ich, hey, lass uns doch das mal oder bau das mal mit ein paar Steinen und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Ja, vielleicht da die Grenze ist nicht zu übertreiben.
Ja, ich glaube, das nennen wir ja sonst gerne auch mal Methodenverliebtheit. Also dass es eher dann plötzlich um uns geht und nicht mehr um das Klientensystem. Ja. Und das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt Ausdruck einer professionellen Haltung. Ne? Mhm. Also auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen. Ich habe das manchmal, dass ich mein Material mitbringe in einen Coachingraum, so steht das da. Und ich sage dann immer schon ein bisschen verstrahlt, oh, ich würde heute so gerne mit den Schleichtieren bauen. Aber es kann sein, dass wir das nicht machen. Und siehe da, es ist schon wieder nicht passiert. Dann gehe ich immer kurz betrübt nach draußen und denke, schade, schon wieder nicht mit denen gespielt. Aber der Prozess braucht es nicht, ne? Dann braucht es halt was anderes. Ja, das ist ganz schön. Und grundsätzlich, du sagtest, du bist als systemische Coachin unterwegs, du gibst auch Workshops oder hast mir vorhin ja auch nochmal erzählt, dass du ja auch Trainingsangebote zu eben Spielen mit Lego umsetzt. Gibt es so Grenzen dessen, dass du sagst, wäre es bei dir gut aufgehoben und wäre vielleicht nicht? Wie wäre da so deine Antwort?
Auf die Trainings bezogen oder auf die Coachings bezogen? Jetzt,
genau, eher auf die Coachings bezogen. Vielleicht muss ich dir die Unterfrage, die ich nicht mitgegeben habe, auch noch teilen. Es geht so ein bisschen so in die Richtung, wo sind die Grenzen unserer Wirksamkeit? Und dann vielleicht aber auch ein persönliches Ding. Also wo fühlst du dich wohl mit, gerade im 1:1, in der 1:1-Begleitung? Wer ist bei dir herzlich willkommen? Und wer ist vielleicht aber auch nicht an richtiger Stelle? Darauf sollte die, in die Richtung sollte die Frage gehen.
Danke für die Ergänzung.
Ja, gerne.
Das ist auch eine Frage, mit der ich mich immer mal wieder beschäftige. Wo ist meine Grenze? Wie weit kann ich gehen? Oder bei wem fühle ich mich noch gut? Und mittlerweile vertraue ich da dann auf mein Bauchgefühl. Also, okay, das muss ich aber noch mehr erläutern. Ich habe tatsächlich oft auch KlientInnen bei mir, die selbst schon in Therapie sind. Das heißt, was ich dann tue, ist einfach nochmal abzugrenzen, was passiert in der Therapie und was ist so das Thema bei uns. Das macht es mir sehr einfach. Wenn ich das Gefühl habe, in einem Erstgespräch oder Folgegespräch, ich kann das nicht halten, was im Raum steht, oder ich habe das Gefühl, da ist meine Kompetenz überfragt, dann kommuniziere ich das. Passiert aber tatsächlich fast nie, weil die Menschen, die zu mir kommen, wenn es um die berufliche Neuorientierung geht, dann, Also ich habe es tatsächlich sehr, sehr selten, dass das überhaupt relevant ist. Wo grenzt sich Coaching und Therapie voneinander ab, wenn es um die Behandlung von Traumata zum Beispiel geht? Das sehe ich einfach nicht. Da sehe ich nicht meine Stärke darin, auch nicht meine Qualifikation. Obgleich, also wenn es darum geht, jemand ist auf der Suche nach einem Therapieplatz und ist gerade bei mir und es ist irgendwie gerade hilfreich, mit mir zu sprechen, dann ist das auch in Ordnung in dem Sinne. Dann unterstütze ich gern die Person, um halt in den nächsten Schritt zu kommen. Ich glaube, das erfordert halt ein Fingerspitzengefühl im Sinne von, was traue ich mir zu, was nicht. Und inwiefern kann ich aber noch für die Person da sein, um sie zu unterstützen, dann den nächsten Schritt tun zu können.
Das höre ich immer wieder und sehe ich selbst auch so. Also erstmal selbst sich zu reflektieren und zu sagen, wie geht's mir grundsätzlich mit einer Person, die zu mir kommt, weil auch wir haben ja eine Wahloption, egal Wirtschaftlichkeit hin oder her. Dennoch haben wir eine Option zu sagen, passt es oder passt es nicht, weil wir wissen, dass die persönliche Passung das Wichtigste an dem ganzen Prozess ist und die Grundlage von allem. Und sich da selbst zu reflektieren und dann für sich zu entscheiden, ist es stimmig? Okay, dann starten wir. Und vielleicht dann auch im Verlaufe festzustellen, ist es weiterhin stimmig? Oder muss man an irgendeiner Stelle dann auch sagen, ich glaube, ab diesem Punkt wäre es hilfreich, wenn du an anderer Stelle weitere Unterstützung bekommst. Und den anderen Punkt, den du genannt hast, dieses Stabilisierende, so würde ich das bezeichnen, stabilisierend einwirken. Ich glaube, da ist systemische Beratung, systemisches Coaching äußerst hilfreich, weil wir ja sehr ressourcenorientiert und sehr wertschätzend unterwegs sind. Und das, was wir auch damals in unserer Weiterbildung gelernt haben, dass wir das dürfen quasi, also ressourcenorientierte, stärkende Gespräche anbieten, vielleicht eben auf dem Weg zum nächsten freien Therapieplatz, wo es halt vielleicht manchmal auch ein etwas längerer Weg ist. Finde ich schön, wie du das gerade so formuliert hast. Ja. Meinst du, dass die Themen, mit denen Menschen zu uns kommen, ich meine gar nicht nur mit den Menschen zu dir persönlich, sondern zu uns als systemische Begleitpersonen kommen, dass die vielleicht auch etwas mit uns zu tun haben? Weißt du, mit unseren eigenen Themen?
Also ich gehe davon aus, dass Anziehung wir die, ja, oder so? Nee, definitiv. Also wie ist es denn bei dir, wenn du jemanden suchst für die Beratung oder fürs Coaching? Nach welchen Kriterien wählst du aus?
Ja, ich bin ja so eine Therapiefreundin und da ist es tatsächlich selten so, dass man viel über den Therapeuten oder die Therapeutin erfährt. Und da geht es eher um das Gefühl. Also bei mir geht es um das Gefühl und ob der Ansatz quasi das ist. Ich glaube, da ist es nochmal was anderes. Und wenn es jetzt eher ein Beratungsgespräch oder vielleicht auch Coaching wäre, ich glaube, ich würde auch über die Person gehen und dann über die vielleicht Wertepassung, das vor allem. Und es kommt wahrscheinlich auch auf den Anlass oder das Ziel an, dass da vielleicht auch gewisse Erfahrungswerte vorhanden sind. Ja.
Genau, es kommt nur mal, genau, was ist mein Ziel? Ne? Und das merke ich jetzt gerade auch dann wieder bei meiner Spezialisierung und der Fokussierung. Da fühlen sich natürlich Menschen angesprochen, die dann sehen, ich habe in einem Konzern gearbeitet und bin diesen Weg da rausgegangen und lebe jetzt im Ausland. Also da gibt es schon nicht nur, aber Menschen, die genau deswegen dann auch zu mir kommen. Und so ist es ja auch bei anderen. Und ich muss auch sagen, so ist es ein bisschen bei mir. Also wenn nicht nur für Coaching, aber eben auch ja Beratung. Da schaue ich schon auch darauf, was bringt vielleicht die Person mit. Und spannend aber, dass du das nochmal in Bezug auf Therapie genannt hast. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Aber durchaus, weil man wenig über die Person weiß, ist ja das, ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal entscheidender ist, das Erstgespräch, aber da ist es so wichtig, auch nochmal auf das Gefühl dann zu hören.
Ja. Und ich glaube, das ist für viele Menschen sehr, sehr schwer, dem zu vertrauen oder dann auch vielleicht dem Therapeuten, der Therapeutin ein Nein zu geben. Das höre ich immer wieder. Also ich habe von einigen auch aus dem Freundesbekanntenkreis, nicht nur aus dem professionellen Kontext, erfahren, dass sie eigentlich nicht zufrieden waren Und ich dann nachgefragt habe, wie, und dann hast du den Prozess weitergemacht. Aber warum? Also das ist die Grundlage von allem. Ja, ich habe mich nicht getraut. Ja, es dauert doch so lange, bis man wieder jemanden findet. Und dann lieber so als gar nicht. Und da war ich gar nicht von begeistert. Also sollte jemand uns gerade zuhören und vielleicht auch da nochmal überlegen, wäre meine Idee schon sehr, der Intuition zu vertrauen. Und es gehört zur Arbeit eines Therapeuten, einer Therapeutin, mit Zurückweisung umzugehen. Das ist okay so. Also da lieber bei sich zu sein, das kann ja auch ein erster Schritt schon für die Selbstfürsorge sein, da eben zu sagen, das ist nicht stimmig, das passt nicht und ich gehe lieber den etwas steinigeren Weg zu einem weiteren Versuch. Ja.
Ja, genau. Und dazu gehört aber auch das Wissen, dass ich das machen kann. Ja. Also zum Beispiel, genau. Ich mit Anfang 20 habe eine Therapie begonnen und wusste nicht, dass ich mehrere Erstgespräche führen kann und habe dann auch eine Therapie begonnen mit jemandem, der nicht so passend war für mich. Und dachte ich auch so, oh, ich wusste das gar nicht damals. Mhm. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon noch mehr, viel, viel mehr Informationen. Man spricht auch mehr darüber. Deswegen ist das so wichtig, ja. Geht ja dann für Therapie, Coaching, Beratung immer, wenn wir mit Menschen eng zusammenarbeiten, auch wenn wir zur Massage gehen. Also wenn ich mich mit der Person nicht gut fühle, gehe ich da nicht hin. Das macht ja keinen Sinn.
Ja. Und das ist ja auch ein bisschen die Motivation für unseren Podcast. Das ist ja nicht nur ein Podcast für Kollegen und Kolleginnen, sondern vielleicht möglicherweise auch für Menschen, die gerade Unterstützungsbedarf haben. Und daher bin ich so ein großer Fan des Podcast-Format, weil wir ja über ein Geplauder oder ein Gespräch, was wir hier führen, ja viel mehr Eindruck geben von uns oder wie wir denken, wie wir sprechen, wie wir vielleicht auch so sind und über die Tonhöhe, über die Art des Ausdrucks, aber auch über unsere Sprache, unsere vielleicht auch die Frequenz, lassen wir dann ja vielleicht auch einen Funken bei jemand anderem und möglicherweise auch nicht und das ist vollkommen in Ordnung. So. Ja, sage mal, kann man mit Lego auch im digitalen Raum spielen oder gibt es vielleicht sogar eine virtuelle Variante von Lego, also ja, zum Beispiel im Coaching Space oder ähnliches?
Im Coaching Space, ich glaube nicht, aber es gibt tatsächlich eine virtuelle Variante, dass man virtuell bauen kann. Also dann, ne, die Steine, es sind verschiedene Steine zur Verfügung und dann kann man es bauen. Okay. Ich weiß, dass es das gibt, ich habe es mir auch schon mal angeschaut, ich arbeite aber damit nicht.
Warum nicht?
Weil ja das Besondere an dieser Methode ist, dass wir mit den Händen was bauen. Also und was in den Händen halten, genau. Und trotzdem arbeite ich ja fast ausschließlich online, also sowohl in den Workshops als auch in den Einzelcoachings und ich lasse Steine zuschicken. Und das ist eigentlich das Tolle, weil es ja auch so einen 2D-Raum, einen 3D-Raum macht. Also so im übertragenen Sinn, die Menschen dann sowohl, obwohl wir im Online-Setting sind, halt was in den Händen halten. Genau, also das Bauen mit den Händen macht ja was und die Idee ist ja auch, dass wir nicht so viel nachdenken, sondern die Hände sprechen lassen bei der Methode und sobald wir dann am Computer sind und da irgendwie bestimmte Steine auswählen, ist der Denkprozess wieder länger und das ist eigentlich das, was ich gar nicht möchte.
Verstehe ich total. Ich kenne das von Online-Coachings, die ja via Zoom oder ähnliches stattfinden. Und natürlich gibt es Whiteboards, virtuelle Whiteboards ohne Ende. Und ich lasse es immer. Also ich frage mal kurz vorher nach, es ist okay, wenn ich ein paar Notizen für mich mache, im Chat mache und wir die Aufzeichnung und auch die KI-Zusammenfassung halt anschalten, ist das in Ordnung? Meistens kommt dann ein Ja und dann gebe ich immer den Hinweis, ich möchte, dass wir im Kontakt zueinander sind. Ich möchte nicht, dass das unterbrochen wird von einem weiteren Tool und dass wir so viel wie möglich halt miteinander diesen Raum halt so teilen, dass wir die volle Aufmerksamkeit geben. Mhm. Was ich aber schon manchmal mache, ist dieses Aufzeichnen lassen, selber auf Karten schreiben, manchmal auch tatsächlich, ne, dass Menschen sich auf Karten stellen, also gerade wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden oder ähnliches, alles schon gemacht. Oder einfach mal zu sagen, wie fühlt es sich gerade an? Stell dich mal hin, wie fühlt sich gerade deine verdammt bescheidene Situation an? Wie ist es gerade so? Und was meinst du, wie wäre es, wenn alles gut wäre? So als Beispiel, das sind ja auch so leichte Skulpturaufstellungen oder so eine Art von auch systemischer Aufstellung. Und da ist nichts mit irgendeinem virtuellen Schnickschnack. Also so schön das auch im Training, Schnickschnack sage ich jetzt sogar selber als eigentlich Digitalisierungsbegeisterte. Dennoch, aber da bin ich tatsächlich auch sehr zwiegespalten oder finde es auch gut, so zu sein, zu sagen, im Trainingskontext super, vielleicht auch im Wissen weiterzugeben, super. Aber bei solchen Themen, wie wir sie im 1:1 in einer systemischen Beratung, im Coaching begleiten, wäre ich voll bei dir. Also lieber präsent sein, erleben, und weg von den digitalen Spielereien.
Also noch mehr auch in Bezug jetzt auf KI. Also ich meine, ich glaube, je mehr wir digitale Tools nutzen, unter anderem auch wie ChatGPT und so weiter, ist doch gerade diese Präsenz, die es dann so besonders macht.
Ja. Wie siehst du die ganze Entwicklung gerade? Also ich weiß ja, dass du auch gerne spielst, in Anführungszeichen, jetzt auf den anderen Kontext bezogen und ja auch diese Weiterbildung da gemacht hast. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, aber du wirst es gleich wahrscheinlich sagen. Aber wie siehst du diese ganze Entwicklung gerade, den technologischen Fortschritt in Bezug auf unsere Arbeit?
Ja, also erstmal finde ich es total spannend, was alles möglich ist. Ich finde es auch total interessant, wie viel Menschen mittlerweile eben sich auch coachen lassen, zum Beispiel. Ich selbst nutze es ja auch sehr viel, gerade auch für meine Arbeit, und merke aber, und ich glaube, da ist gerade noch die Herausforderung, da kann ich mir aber vorstellen, dass sich das auch nochmal stark verändern wird in den nächsten, weiß ich nicht, Monaten oder Jahren. Das kann man gerade schwer sagen. Also der Algorithmus, die künstliche Intelligenz, die ist ja so oft darauf ausgelegt, dass es uns gefällt, was wir hören. Und wenn wir nicht selbst kritische Perspektiven einfragen, dann kommt es gar nicht so leicht oder von allein. Das heißt, ich kann mir da im besten Fall ja etwas heranzüchten, was mir immer meine Perspektive bestätigt. Und ich muss das schon immer noch aktiv einfordern. Und da sehe ich halt gerade noch, wie gesagt, ich glaube, das wird sich ändern, aber gerade noch so ein bisschen die Gefahr drin, dass wir so ein bisschen vielleicht dann den Blick verlieren oder glauben, dass wir jetzt irgendwie gut und neutral beraten werden, aber eigentlich eben doch nicht.
Da hatte ich auch gerade neulich eine Beobachtung, gerade in dem Zuge, wo in den Medien immer wieder berichtet wird, dass ChatGPT als Therapeut oder als Therapeutin genutzt wird. Ich kann diese Äußerung kaum ertragen und habe es bei einer KI-Veranstaltung hier in Hamburg neulich auch öffentlich nochmal kundgetan, dass ich das extrem kritisch sehe, wenn es so gesagt wird, weil in diesem Moment in der KI halt kein therapeutisches Wissen steckt. Natürlich dieses Pseudowissen vielleicht schon, aber nicht verbunden mit der Haltung. Und als Experiment habe ich dann etwas umgesetzt, dass ich glaube, es war Claude. Claude gesagt habe, bitte verhalte dich wie, ich weiß gar nicht, wen habe ich denn da genommen? Irgendeinen Therapeuten, und also schlüpfe in diese Rolle und versuche nach dem, nach Rogers, den Gesprächsführungsansatz nach Rogers, bediene dich der Methodik von Carl Rogers und gehe in einen Beratungsprozess. So, das ist aber ja ein Wissen, was ich habe, was du vielleicht hast oder jemand anderes aus unserem Bereich, aber eine Person da draußen auf der Straße, die mit Psychologie und Co. noch nie zu tun hatte, wird ja gar nicht wissen, dass sie den Prompt so definieren muss, sondern sagt einfach ChatGPT, ich bin einsam, ich weiß nicht, was ich tun soll, und außerdem finde ich keinen Freund, also nur als Beispiel. Und dann macht ChatGPT Dinge und macht vor allem Folgendes, es gibt Ratschläge. Und das ist ja zum Beispiel unsere Grundhaltung, dass wir keine Ratschläge geben, weil wir eben keine Abhängigkeit von diesen Tools unterstützen wollen. So, und also wir wollen keine Abhängigkeit unterstützen, also dass der Klient, die Klientin von uns abhängig wird, aber ChatGPT will das ja. Und ich finde, das ist eigentlich der größte Punkt, der eher davon wegziehen sollte, ChatGPT und andere KIs als Therapeuten, Therapeutin zu verwenden. Das wissen aber viele Menschen, die es einfach so nutzen, nicht. Das sehe ich ein bisschen als Gefahr an.
Ja, und abgesehen von dem Kontext, was ich auch als Gefahr ansehe, ist ja das, was, wenn es dann Kinder bzw. Jugendliche nutzen, und da gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Charaktere, KI-Charaktere, was ja schon auch zu schweren Konsequenzen geführt hat.
Ja.
Da sehe ich eine große Gefahr drin. Doch, dass sie, dass aber nicht nur Kinder und Jugendliche, also dass die Menschen sich daran verlieren und in eine digitale Welt abtauchen und noch weniger vielleicht am realen Leben teilnehmen.
Und surfen gehen und so, ne?
Genau.
Das wäre schade.
Obwohl, für mich ist es eigentlich besser, wenn nicht so viele Menschen mehr im Wasser sind, aber ich würde es trotzdem nicht anderen Menschen wünschen, dass sie in der digitalen Welt sich verlieren.
Ja, nur digital surfen. Haha, was für ein Wortspiel.
War gut an Sandra.
Wow,
hat gepasst.
Oh, wow. Wo kam das denn her? wie nutzt du denn wie nutzt du Technologie in deinem Arbeitsalltag? Wie ist das so bei dir? Also sei es jetzt KI oder allgemein digitale Tools. Wie präsent ist so die Nutzung?
Ich würde sagen, sehr präsent, und ich genieße es, dass ich in meiner Arbeit fast komplett alle meine Tools selbst auswählen kann. Also im Gegensatz zu Konzernen, das hat mich schon damals sehr frustriert. Also die ganzen Tools, die eben nicht gut funktionieren oder die halt total überladen sind mit Funktionen, die keinen Sinn ergeben. Das heißt, ich sehr minimalistisch, aber die Tools, die ich halt, die einfach funktionieren, das genieße ich sehr. Und darüber hinaus habe ich bei ChatGPT habe ich zum Beispiel meinen systemischen Business Coach mir erstellt, der mich oder die mich bei meiner Arbeit unterstützt. Und dann für verschiedene Themenbereiche habe ich dann noch andere, wie heißen sie? Ja, die KI-Agenten im Prinzip erstellt und so hilfreich, ist super.
Ja. Ja, ja, und da sehen wir wieder, ne, das eine und das andere, also dieses kritische Denken, was hat das für eine Auswirkung auf uns und auf unsere Gesellschaft vielleicht auch?
Ja.
Und trotzdem aber auch, was hat es für Vorzüge? Und wenn wir da weiter so nicht auch in unseren Professionen unterwegs sind, ich glaube, dann können wir es wirklich so nutzen, dass es nützlich und hilfreich ist. Und ich sage auch immer, dass wir es ja mitentscheiden. Wir entscheiden ja Zukunft mit. Also wir gestalten Zukunft mit, indem wir uns derzeit für gewisse Dinge entscheiden und vielleicht auch Umständen bewusst sind. Und somit sind wir ja nicht nur abhängig von Entscheidungen anderer, sondern wir beeinflussen es eben jeden Tag mit.
Genau.
Ja. So schön es auch ist, mit dir zu plaudern. Ich muss bald zum Ende kommen. Dennoch hast du die Möglichkeit, vielleicht eine Antwort zu ergänzen auf eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe. Welche wäre das? Ihr müsstet das Gesicht von Dina jetzt an dieser Stelle sehen.
Ich weiß nicht warum, aber bei mir kam gerade, was ist das Tolle am Surfen?
Ja, bitte, dann erzähl uns, was das Tolle am Surfen ist. Es ist mir ein Rätsel, weil ich ja Angst vorm Wasser habe, aber bitte, was ist denn das Tolle am Surfen?
Also Sandra, es kommen immer wieder Menschen zu uns, gerade ja, deswegen, ich weiß, weil sie Angst vorm Wasser haben. Okay.
Werbepart für Surfen Ende, aber nee, erzähl gerne. Also was begeistert dich am Surfen?
Ich finde, vielleicht ist es genau das auch passend gerade zu dem Thema, weil das ist ein Moment ist, wo ich mich total verbunden mit der Natur fühle. Da ist kein Handy dabei. Niemand ist im Wasser mit einem Handy. Kein Wasser. Gut, mich stören manchmal die Drohnen, muss ich sagen, die dann über einen wegfliegen und Geräusche machen, aber das ist so dieses, nur mit sich sein, vielleicht noch mit ein paar anderen Menschen, mit der Natur verbunden. Und dann, was ja noch hinzukommt, du kannst es nicht kontrollieren. Ich glaube, das ist ja das, was auch für viele herausfordernd ist. Du kannst das Meer nicht kontrollieren, die Wellen, die auf dich zukommen. Du kannst nur kontrollieren im Prinzip oder damit umgehen, wie du gerade reagierst. Es ist irgendwie die pure Freude, auf einer Welle zu reiten. Aber wenn man es nur dafür tut, wird es einem keinen Spaß machen, weil vielleicht sind es 5%, die das Surfen ausmachen. Der Rest ist Paddeln, eine Welle warten, von der Welle überrascht werden und in eine Waschmaschine rein zu geraten. Nicht als Anfänger. Genau. Ich weiß nicht. Warum ich das jetzt erzählen wollte, musste, sollte, es ist einfach.
Das ist egal.
Es ist was ganz Besonderes.
Für mich. Jede Jede Antwort auf jede Frage ist hier zulässig. Somit herzlichen Dank, dass du nochmal deine Euphorie für Surfen mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, lest gerne nochmal in den Blogartikel von Nina rein. Da sind noch mehr Surf-Metaphern drin. Es folgt meine Abschlussfrage an dich. Was würde sich deiner Meinung nach verändern, würden alle systemisch agieren?
Ich glaube, die Welt wäre dann tatsächlich freier im Sinne von Viktor Frankl. Also was er postuliert hat, also da komme ich jetzt nochmal auf das zu, was ich zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, viel mehr Menschen würden ständig einfach nur reagieren, sondern mehr agieren und mit mehr Wohlwollen durch die Welt gehen. Also mehr Verständnis haben für die anderen Menschen. Und das ist eine Freiheit, die wir erleben, und das würde zu mehr Frieden führen, glaube ich. Und gleichzeitig ist da wieder dieses Aber. Vielleicht würden wir dann auch alle zu verständnisvoll sein. Also es braucht eine gute Balance.
Danke dafür. Vor allem hast du so geschickt jetzt auch den Podcast ausgeleitet, indem du halt die Wiederholung vom Anfang gerade getätigt hast, ne? mit dem Schluss quasi. Zu sagen, vielleicht nicht immer systemisch, könnte auch gut sein.
Ja.
Danke. Ich bin überrascht, wie schnell wieder, ja, sehr gerne, wie schnell eine Stunde um ist. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mit dir weiter plaudern können, aber ich denke, wir setzen das an anderer Stelle fort.
Ach so.
Vielen Dank an unsere Zuhörenden, dass ihr reingeschaltet habt, entweder wieder oder zum ersten Mal. Wenn ihr Rückmeldungen zur Folge habt, egal welcher Art, dann freuen wir uns über Rezensionen, Kommentare auf Social Media oder auch gerne persönliche Nachrichten an hallo@systemischesnetzwerk.de. Linas Kontaktmöglichkeiten verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, und dann habt ihr die Chance, ihr auch nochmal eine Rückmeldung vielleicht zu ihrem Wirken zu geben oder auch Surf-Tipps zu bekommen. Ich denke, sie ist da sehr freigiebig.
Sehr gerne.
Und diejenigen, die uns bisher schon Rückmeldungen zum Podcast gegeben haben, vielen Dank. Das ist tatsächlich sehr selten der Fall. Wir freuen uns immer, wenn unsere Folgen Menschen erreichen konnten und ihr vielleicht ein bisschen Inspiration für eure eigene Arbeit mitnehmen konntet, oder wenn Menschen vielleicht die Hemmschwelle etwas niedriger erscheint, sich Unterstützung zu holen. Wir stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Und an dich, liebe Lina, vielen Dank für deine Zeit und für den Blick hinter deine Kulissen.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein konnte. Es war mir wieder eine Freude, mit dir zu plaudern, Sandra.
Sehr gerne. Ich wünsche dir und unseren Zuhörenden einen schönen Tag oder eine gute Nacht und sag bis bald. Tschüss aus Hamburg. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.